Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herats. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Er ist der Shootingstar der Comedianwelt in den Niederlanden, aber eben auch in Deutschland. Demnächst startet sein neues Deutschlandprogramm mit dem Titel Der fliehende Holländer. Ich bin zu Gast bei Patrick Niederkorn. Hallo Patrick, schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, sehr gerne.
Patrick Niederkorn, 1983 in Amersfoort geboren, absolvierte zunächst ein Studium der Politikwissenschaft in Amsterdam und der Theologie in Tilburg und setzte dann seine Ausbildung an der Königlichen Theaterakademie in 's-Hertogenbosch fort. Seine Theaterkarriere startete er in den Niederlanden 2014. Seitdem ist er dort auch als Kolumnist aktiv, unter anderem in dem in den Niederlanden sehr populären Radioprogramm Met het Oog op Morgen, das übrigens seit Jahrzehnten mit dem Lied Gute Nacht, Freunde von Reinhard May beginnt und endet. Und wo er zuletzt vor den Parlamentswahlen am 29. Oktober jeden Samstagabend seine Sicht auf die Welt und auf die Niederlande gegeben hat. In seinen Theatervorstellungen kombiniert Patrick Niederkorn pointierte Gesellschafts- und Kulturkritik mit persönlicher Befindlichkeit und musikalischem Talent. Patrick Niederkorn ist bekannt dafür, persönliche Geschichten mit politischen und gesellschaftlichen Fragestellungen zu verweben. Themen wie etwa Migration, Klima oder Natur. Seit 2019 ist er in Deutschland unterwegs und hebt dabei gerne kulturelle Unterschiede humorvoll hervor. Patrick Niederkorn ist vielfach ausgezeichnet worden, in den Niederlanden mit dem angesehenen Annie M. G. Schmidt-Preis, in Deutschland mit dem Preis der Rösrather Kabarettfestivals 2024 und dem Fränkischen Kabarettpreis 2023. Im deutschen Fernsehen trat er 2024 in Sat.1 in der Sendung Die besten Comedians Deutschlands und in diesem Jahr als Gast bei Comedy for Europe vom Dreisat und ZDF. Patrick Niederkorn verbindet witzigen Kabarett mit inhaltlicher Tiefe, ohne belehrend zu wirken. Seine zweisprachige Arbeit macht ihn besonders zugänglich im deutschsprachigen Raum. Patrick schaut über den Tellerrand hinaus. Migration, Klima, Ankommen, Identität sind Themen, die aktueller kaum sein könnten. Patrick, ich hoffe, ich habe es richtig so beschrieben.
Ja, vielen Dank für diese Introduktion.
Ja, wann hast du zum ersten Mal gespürt, dass du für die Bühne geschaffen bist?
Ah, gute Frage. Das war, denke ich, schon früh. So, ich hatte, denke ich, immer Interesse im Theater, auch wenn ich noch ein Kind war. Aber in der Schule, wenn ich so 15, 16 war, hatte ich einmal einen Auftritt. Das war bei der Abschied von unserem Latinlehrer. Und da habe ich mit einem anderen Lehrer habe ich einen Auftritt gemacht und das war so ein Erfolg, dass ich so für die erste Mal fühlte, wie es ist, das Publikum lacht und klatscht. Und in diesem Moment dachte ich, ja, ich will das viel öfter tun.
Ja, du hast das Gefühl gehabt, es kommt rüber. Die Leute, ich kann die Leute fesseln sozusagen.
Das, aber auch, ich dachte auch, diese Fähigkeit, weil es ist natürlich auch ein Fach und ich habe Talent dafür, so ich muss das auch weiterbauen und daran arbeiten. Und das war der Moment, dass ich dachte, damit muss ich anfangen.
Nach deiner Schulausbildung hast du zunächst Politikwissenschaft in Amsterdam studiert und daneben auch Theologie in Tilburg. Eine etwas ungewöhnliche Kombination. Wie kommt das?
Also erstmal ist es interessant, dass ich das nicht sofort versucht habe, Theaterschule zu machen. Aber ich war noch sehr jung am Ende der Schule. So, ich dachte, ich muss erstmal richtig studieren. Ja, es ist ungewöhnlich. Für mich gehört es eigentlich sehr miteinander. So, ich habe mich immer mit Politik, Kunst und alles, was mit, wie sagt man, Sinngebung auf
ja,
Deutsch.
Sinngebung.
Sinngebung, ja. Ist so richtig. So, für mich ist das, du hast Germanistik studiert, du kannst mir helfen in diesem Interview. Aber für mich hat das immer miteinander zu tun. So, wie bilden wir unsere Gesellschaft? Wie können wir unsere Gesellschaft vorstellen? Wie können wir Kunst benutzen, um eine schönere Gesellschaft zu machen? Was gibt Leute Motivation und Sinn im Leben? Das, für mich hat das alles sehr miteinander zu tun. Und auch die Aktualität ist für mich interessant. So, ich fing an, Politikwissenschaft zu studieren nach 11. September 2001, so in New York, die Angriffe.
Twin Towers.
Ja. Twin Towers. Und das hat auch mein Interesse für Islam eigentlich groß gemacht. Ich habe selbst eine Bildung meiner Eltern in die niederländische christliche Kultur. Und ich dachte, ich kenne die Islam gar nicht. So, das war auch für mich die Aktualität zu bearbeiten, das zu verstehen, was alles passiert. Deswegen wollte ich Islamologie studieren und das habe ich dann gemacht. So, in diesem Theologiestudium habe ich mich spezifisch fokussiert auf die Islam.
Ja, ja. Jetzt hat 2014 deine Karriere als Kabarettist angefangen. Und direkt übrigens mit einem abendfüllenden Programm. Also nicht irgendwie in einem Programm integriert, sondern direkt abendfüllend unter dem Titel Code Rot. Worum ging es da?
Auch sehr politisch. Ich hatte einen Nebenjob lange Zeit in Pflege und ich wollte damit etwas tun. Und damals war es so, dass unsere Politik hatte eine sehr große Kürzung auf die Pflege in den Niederlanden gemacht. Und das war mit dem Gedanke, wenn wir informelle Pflege größer machen, so wenn der Nachbar für dich sorgen kann, dann muss die Regierung nicht so viel bezahlen für die Pflege. Und ich habe eigentlich ein Horrorszenario gemacht von einem Nachbar, der wirklich ein sehr schlimme informelle Pflegeperson ist. Und wie ist das, wenn du selbst krank bist? Ja. So, das war eigentlich ein Horrorszenario und deswegen auch lustig, auch ein sehr hartes Programm. Ich denke nicht, dass es in Deutschland so gut angekommen würde vielleicht, aber das war meine Introduktion.
Wie haben die Niederländer darauf reagiert?
Ja, so Publikum, das von harterer Humor, die das möge, die fanden das sehr toll. Mhm. Und die fanden eigentlich auch meinen politischen Standpunkt, meine Meinung sehr wichtig. Aber es gab auch Leute, die das zu hart fanden.
Ja. 2016 folgte ein Programm mit dem Titel Het komt nu wel heel dichtbij. Frei übersetzt, es kommt uns nun ganz nahe. Mhm. Darin spielt die Bedeutung des Begriffes Freiheit.
Ja.
Aber auch Relativierung eine große Rolle. Vor allem in Zeiten von Misstrauen und Argwohn und Polarisierung. Was hat dich veranlasst, dieses Thema aufzugreifen?
Ja, das hat auch wirklich zu tun mit Religion auch. So, es war diese Zeit, dass es neue Angriffe gab in Frankreich. Ich wollte etwas tun mit vertrauen wir einander noch? Wie können wir einander vertrauen? Und dieser Satz, so, es kommt nu wel heel dichtbij, das wurde sehr oft genannt, wenn irgendwo in der Welt etwas passierte, dann sagte Leute in den Niederlanden, ah ja, ich habe noch einen Freund, der noch eine Cousin hat, der noch eine Bekannte hat, die 20 Kilometer dorthin dabei war oder so etwas. Mhm. So, es war überhaupt nicht nah daran, aber es fühlte, als ob alles, was in der Welt passierte, als ob das plötzlich nah war. Also die Welt war eigentlich klein geworden und deswegen war die Angst für die Welt auch größer geworden. Und ich wollte da über ein Programm machen. Was ist Angst und können wir auch mit mehr Vertrauen leben? Und dieses Programm war eigentlich meine erste wirkliche Introduktion in der Theaterszene in den Niederlanden. Also es ist wirklich gut empfangen und
war auch ein schönes Show. Du hast damit so viel Erfolg gehabt, dass du direkt den ersten Kabarettpreis, zumindest die Nominierung für Kabarettpreis Nederlands Hoop bekommen hast.
Ja.
Das ist natürlich schon ungewöhnlich, wenn man direkt am Anfang schon beobachtet wird und einen Preis dafür bekommt. Was bedeuten Preise überhaupt für dich? Ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass du auch in Deutschland einige Preise errungen hast.
Ja, das stimmt. Ja, es ist so, dass ich bin nicht riesig bekannt in den Niederlanden beim Publikum, aber Jurys und auch Leute, die Rezensionen für Zeitungen schreiben.
Insider, sagen wir.
Die kennen mir oft und sind auch oft sehr positiv und das hat mir auch sehr geholfen, diese Preise, weil danach haben Veranstalter alle gedacht, wir wollen ihn buchen. Also das nächste Programm hatte extrem viele Buchungen in den Niederlanden bekommen.
Ja. Ja. Dein drittes Soloprogramm war 2018, das trägt den Titel Ich betrüre ob, Herr Frei übersetzt, ich bedauere die Aufregung. Und es ist eine Reminiszenz an deine Zeit als Kommunalpolitiker für die linksliberale Partei D66. Dabei gehst du auch kritisch mit dir selber um. Was hat dich dazu bewogen?
Es fing an, dass meine heutige Frau hatte mich einen Heiratsantrag gemacht. Und ich habe, Spoiler Alert, ich habe Ja gesagt. Aber dieses Programm dreht eigentlich völlig darum, das Moment zwischen dieser Frage und meiner Antwort. So, ich habe 90 Minuten gesprochen über was alles in meinem Kopf ging in diese 20 Sekunden zwischen die Frage und meine Ja. Und ich dachte, was ist eigentlich Ja-Sage? Ja, was sagt man, wenn man so etwas verspricht? Und dann dachte ich darüber nach, dass ich auch Politiker war. Und Politiker können Ja sagen und Nein tun oder Nein tun und Ja sagen und alles. So, ich habe mich dann gefragt in dieser Vorstellung, wie war ich als Politiker? Konnte andere Leute mich vertrauen? Kann ich mich selbst eigentlich vertrauen? Wie schnell verspreche ich etwas und tue ich es nicht? Und all diese Themen, wo Politiker alle mit, denke ich, stritten, ich weiß nicht, ob ich das so gut sage,
yeah.
Das kam alle vorbei und dann am Ende kam ich eigentlich zu einem Ja, die wirklich ein tiefes Ja war. Verstehst du, was ich meine?
Ein überzeugendes Ja.
Ein überzeugendes Ja.
Ja.
Und es war für mich auch wichtig, weil ich bin ein Niederländer. Niederländer, die wollen keine Verträge, die wollen eigentlich nicht festlegen, die wollen immer frei sein. So, ich fand diese Frage auch schwer eigentlich. Kann ich Ja sagen für die nächste Jahrzehnte?
Ja, das ist erstaunlich aktuell, nicht zuletzt, was deine Partei D66 anbetrifft, denn die ist ja jetzt gerade am 29. Oktober zur größten Partei in den Niederlanden gewählt worden und die müssen auch Ja sagen. Die müssen Ja sagen zu einer Koalition, die dann zustande kommt. Stimmt. Darüber werden wir sicherlich nochmal reden und ich habe das ja in unserem Podcast ja auch häufiger als Thema gehabt.
Ja.
Ja, 2020 folgte eine Art Jahresrückblick mit dem Titel De andere oude jaars, der andere Jahresrückblick übersetzt. Die oude jaarskonferenzen sind ja in den Niederlanden sehr beliebt und viel gehört. Auch dafür hast du mit deinen Mitstreitern eine Nominierung für den angesehenen Kabarettpreis Pulifinario erhalten. Und worum ging es bei diesem Audiaskonferenz? Ist natürlich klar ein Rückblick auf das Jahr, das zurückliegt.
Ja, wir wussten das natürlich nicht, weil ich habe das mit Jan Böfing und Tom Dicke gemacht und wir wussten natürlich nicht, dass dieses Jahr das Jahr der Corona-Zeit würde.
Ja.
So, wir hatten einen ganz anderen Gedanke. Wir wollten eigentlich über Europa und über Freiheit eine Show machen und wir dachten, wir nennen das der andere oude jaars, weil wir haben dann einen Blick über das ganze Kontinent. Und dann kam Corona und das war sehr interessant. Die Niederlande waren natürlich spät mit allen Regelungen, das war in Deutschland ganz anders. Aber am Ende dieses Jahr konnten wir nur noch auftreten für, ich glaube, 30 Leute maximal in einer Halle, wo 1000 Leute konnten. Und am Ende diese Aufzeichnung für Fernsehen, die war überhaupt, gab kein Publikum in. So, wir haben eine Kabarettvorstellung mit vielen Interaktionen, haben wir gespielt ohne Publikum und trotzdem dann diese Nominierung bekommen. Das ist super. Aber es ging natürlich darum, ist so eine Situation, was passiert in so einer Situation, wie geht man als Land damit um, ein individualistisches Land, der dann plötzlich ein wirklich etwas hat, was jeder sich mit beschäftigen muss und auch die Sehnsucht nach wieder offen gehe, das war auch so ein wichtiges Thema in diesem Programm.
Es ist mittlerweile 5 Jahre her, aber es ist doch noch sehr nah, sage ich jetzt mal.
Sicher, ja.
Interessant, ein Jahr zuvor hast du für dich die deutsche Kabarettwelt entdeckt. Wie kam es dazu?
Ja, willst du die ehrliche Geschichte?
Ja,
bitte. Ich kann viel darüber sagen. Es ist erstmal ein Freund aus Berlin hat zu mir gesagt, Patrick, du musst das mal versuchen, weil er arbeitet in einem Krankenhaus und er hat so oft gehört von Leuten, die da sind, ach, sag mal etwas auf Niederländisch, wir finden das so verrückt und so schön und alles. So, das war mein erster Gedanke und ich hatte auch Jahre bevor hatte ich ein Filmszenario geschrieben über die Gedanke, wo meine erste Vorstellung auf basiert ist. Also ich dachte, okay, vielleicht muss ich das mal auf die Bühne probieren. Und dann habe ich, wenn ich einmal irgendwo bei einem Festival in den Niederlanden ein bisschen zu viel getrunken hatte, habe ich eine deutsche Veranstalterin getroffen und gesagt, kann ich nicht bei dir spielen? Und einige Wochen später habe ich eine E-Mail geschickt, entschuldige, ich war so niederländisch und so, so blöd. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich habe dich gebucht, diese sind die Termine und das ist das Ort. Und dann dachte ich, ich versuche das zu tun. Aber mein Deutsch war, ich bin bei Goethe-Institut angefangen. Ja. Wir haben mir am niedrigsten Niveau eingeladen, aha, weil mein Schuldeutsch war eigentlich völlig weg. So, ich bin mit einer Stapel übersetzte Texte dorthin gegangen, nach Bremen. Aber das lief, es war nicht, ich kann nicht sagen, es lief gut, aber ich fühlte, es gibt eine Energie
zwischen
das Deutsche. Ja, es geht. Und, ja, und die Erwartung von das deutsche Publikum, von einem niederländischen Artist, ist auch so schön. Und dann habe ich gedacht, nachher habe ich gedacht, ich versuche es einfach. Und dann.
Das waren zunächst einmal Einzelauftritte in größerem Rahmen, ne?
Ja, so ist, damit ist es angefangen. Ja. Aber da in Bremen zum Beispiel spielte ich, glaube ich, 9-mal. Es war auf einem Straßentheaterfestival, aber es war 9-mal ausverkauft und nicht nur ausverkauft. Ja. Es gab noch eine lange Schlange außer, ja, von Leuten, die auch noch dabei sein wollten. So, ich dachte, was passiert hier? Ja. In den Niederlanden ist es so schwer, so eine Halle voll zu kriegen. Und hier ist das, und das bemerke ich eigentlich noch immer, dass auch wenn Leute mich nicht kennen, die denken dann, ach, ein Holländer, das wird toll sein, wir kommen zu seinem Programm.
Ja, das ist natürlich eine Reminiszenz an frühere Entertainer aus den Niederlanden, Lou van Burg, Rudy Carrell und so weiter.
Ja, 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 sicher. Und das macht es für mich auch sehr attraktiv. So, in Deutschland habe ich ein USP, die ich in den Niederlanden nicht habe. Ich bin der Holländer. Und es gibt ein Land, die Deutsche, die eigentlich so viel Sehnsucht haben nach Holländer auf der Bühne. Und diese Kombination ist für mich fantastisch.
Ja, ja. Das erste deutschsprachige Soloprogramm war dann 2022 und es trägt den Titel Die orangene Gefahr, die Holländer kommen. Ja. Und übrigens hast du dafür direkt im ersten Jahr auch schon einen Preis gewonnen, neben dem Kabarettpreis Prix Pantheon. Worum geht es in diesem Programm? Das kann man sich ja denken, nicht? Also die Holländer kommen. Ja? Worum geht es in diesem Programm?
Ja, dieses Programm dreht sich darum, es dreht sich um Klimawandel. Ja? So, wir wissen, dass die Erde sich erwärmt, aber das heißt auch, dass der Meeresspiegel ansteigt. Und die Niederländer sind natürlich physisch so, das liegt unter dem Meeresspiegel für ein großes, so 28%, aber 60% sind von Überschwemmungen bedroht. Das ist so viel. Und dann ist die Gedanke in dieser Vorstellung, was, wenn einen Tag alle Niederländer, so 17 Millionen orangene Klimaflüchtlinge, nach Deutschland kommen. Und das war für mich, denke ich, schön, dann konnte ich so ein gesellschaftliches Themen mit Humor, konnte ich spielen, aber auch noch mit der Situation, ich bin hier, ich habe einen Koffer damit, ich bin der erste niederländische Klimaflüchtling und darf ich bei jemand schlafen bleiben heute Abend? Und das machte es so viel, gab so viel Spannung und auch Humor in der Vorstellung, das war eine gute Kombination.
Ja, jetzt haben wir viel geredet, wir sollten nur über was hören. Ja. Wir machen dann die erste Tonaufnahme.
Ihr wisst Bescheid, die Erde erwärmt sich sehr schnell, aber auch der Meeresspiegel steigt und die Niederlande liegen wirklich tief. 28% der Niederlande liegen unter dem Meeresspiegel und 55% der Niederlande sind von Überschwemmungen bedroht. Und deswegen bin ich heute Abend hier. Ja, weil ich glaube, in der Zukunft, da kommt ein Tag, wo 17 Millionen orangene Klimaflüchtlinge mit den Wohnwagen auf den linken Spur nach Deutschland fahren. Ja? Und meine Frage ist heute Abend, schafft ihr das? Das ist meine Frage. Und ja. Und
es ist schon ein Unterschied, ob ein Niederländer sich zu seinem eigenen Land kritisch äußert, als dass dies ein Deutscher macht. Oder wie siehst du das? Haben die Niederländer darauf reagiert?
Die Niederländer, das Interessante ist, das weißt du natürlich auch, dass die Niederländer, die haben so viel Interesse für England und Amerika. Und wenn man nach Deutschland geht, dann sagen die, warum gehst du nach Deutschland? Das finde ich komplett irre. So, es war mehr so, die waren mehr, hatte eine Überraschung eigentlich, dann dass die fanden, dass ich sehr kritisch war. Aber ich denke, dass es gut ist, dass ich, wenn ich in Deutschland bin, dass ich als Gast und auch mit meiner Naivität kann ich viel über Deutschland sagen. So, das erstens. Aber zweitens ist es, denke ich, auch sehr gut, weil die Deutschen, die haben so ein Nostalgiebild von den Niederlanden und dass wir so ein kleines Land sind, wo alles super ist. Ich glaube, dass es auch gut ist, dass ich das Bild ein bisschen kritischer mache.
Ja, das ist etwas, womit ich hier seit Jahrzehnten kämpfe. Als ich nach Deutschland kam, vor vielen, vielen Jahrzehnten, Da hörte ich auch, du kommst aus einem liberalen, toleranten Land und es fehlte noch, dass alle Leute auf Klumpen laufen und in Volendammer Kleidung rumlaufen. Da war das mit den Joints noch gar nicht so aktuell, Anfang der 70er Jahre, aber das Gefühl war da, da geht alles, da darfst du alles und so weiter und so fort. Und ich habe gedacht, wie kommen die Leute darauf, dass wir so irrsinnig tolerant sind. Toleranz spielt in der Geschichte der Niederlande sicherlich eine große Rolle, das ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber im täglichen Leben war das mit der Toleranz nicht immer ganz so doll.
Denke ich auch.
Also ich sah das eher doch kritisch, aber ich kam nicht durch am Anfang. Die Leute haben ein Bild gehabt von den Niederlanden und ich habe dann irgendwann mal gedacht, okay, ihr müsst selber mal hin und euch da mal orientieren, dann werdet ihr schon sehen, dass es auch mal etwas anders sein kann.
Ja, aber es ist natürlich ein Urlaubsland für viele Deutsche, deswegen sind die, glaube ich, positiv und die Niederlande sind natürlich Händler aus der Geschichte, so wir sind sehr schnell familiär.
Ja.
Aber wenn man unser Michel Lange kennt, sind wir eigentlich dann mehr geschlossen und mehr privat. Und bei Deutschen ist das umgekehrt. Die sind Macher aus der Geschichte, die sind am Anfang ein bisschen formeller. Aber wenn man einen Deutschen Lange kennt, dann wird es sehr familiär. Ja, dann
dauern sie auf.
Ja, und ich liebe das persönlich selbst mehr. So ich finde die deutsche Haltung eigentlich besser. Aber das erzähle ich auch in meinem Programm. So, wenn man mit einem klein bisschen mehr Tiefgang zu unseren Unterschieden guckt, dann ist das sehr interessant. Hat Geschichte da etwas damit zu tun? Aber auch sind die Deutschen, sind die Niederlande gar nicht so positiv und sind die Deutschen eigentlich viel positiver.
Wir gehen aber immer auf dieses Programm zurück. Das Kernthema des Programms sind Klimawandel und Migration. Mhm. Das sind auch Themen, die im Wahlkampf in den Niederlanden vor der Wahl von vor zwei Wochen eine große Rolle gespielt haben. Wie siehst du vor diesem Hintergrund den Ausgang der Wahl?
Ich denke, dass Klimawandel nicht so viel besprochen ist in diesem
Wahlkampf
leider. Ja, und die Auskunft ist nicht so anders wie vor zwei Jahren. So, die Deutsche, das ist etwas Interessantes. Ich merke, dass in Deutschland nicht so viel Aufmerksamkeit dafür ist, aber wir wählen in den Niederlanden sehr rechts und jedes Jahr eigentlich rechtser. Und es gibt auch Parteien, die kann man, denke ich, einfach extrem rechts nennen. Und letztes Mal war PVV die größte Partei von Geert Wilders. Ich denke, dass diese neue Endergebnis ein klein bisschen besser ist. Ich meine, die Partei, wo ich früher gearbeitet habe, ist jetzt die größte und hoffentlich können die auch eine stabilere Koalition mit mehr Achtung auf Demokratie bauen. Aber am Ende noch ein Drittel unseres Parlaments ist natürlich noch sehr...
Ja, und es gibt in Deutschland in der veröffentlichten Meinung die Vorstellung, jetzt hat Wilders so stark verloren und jetzt geht es mit dem Rechtsradikalismus wieder runter in den Niederlanden. Aber sie haben nicht registriert, dass es zwei andere rechtsextreme Parteien sind, die gewonnen haben. Die haben das, was Wilders verloren hat, haben die dazu gewonnen. Das heißt, der rechte Block ist nach wie vor sehr stark.
Das erstens und zweitens, Geert Wilders hat auch keine er hat nicht gestritten. So, er war abwesend während dieser Wahlkampf und trotzdem hatte er noch immer, 15% der Stimme bekommen.
Ja.
Also wenn er bei einer neuen Wahl wirklich wieder aktiv ist, eigentlich hatte er versucht zu verlieren. Das war dieses Mal, denke ich, auch enttäuschend. Ich denke, dass wenn er das will, kann er noch größer werden.
Die Parteien der Mitte sind jetzt aufgefordert, eine vernünftige Regierung zusammenzustellen und Erfolg einzuziehen, damit eben Wilders beim nächsten Mal nicht wiedergewinnt. Ne?
Ja.
Wir hören noch mal eine Aufnahme aus deinem Programm.
Er hat gesagt, Herr Nedekorn, Sie können Ihre Problem einfach selbst lösen mit unser Steuerprogramm Elster. Und liebe Leute, man kann nichts lösen mit Elster. Elster, das ist das Schrecklichste, was existiert. Lasst uns ehrlich sein, das ist die Hölle auf deinem Bildschirm. Ich habe verstanden, dass euer neuer Bundeskanzler will weniger Migranten. Ja, ich denke, es ist einfach. Zeige die Migranten einfach, dass wenn sie hier sind, dass sie Elster benutzen müssen und sie werden sich ein anderes Land in Europa aussuchen. Klar, klar. Yes. Und wer in aller Welt hat gedacht, wir nennen uns Steuerprogramm nach Vögeln, die wertvolle Sache klauen? Wer hat das gemacht? Ich meine, das ist...
Ja, das war ein Schnitt von mein neues Programm, der fliehende Holländer. Und ich mache das immer mit einem festes Team. somit meine deutsche Regisseur Ralf Lohr, sehr wichtig, dass er dabei ist, weil er kennt die deutsche Kultur natürlich viel besser und weiß, was ankommt. Und dann mit meiner Pianistin und Komponist Guido van de Meent. Und zusammen machen wir unsere Shows.
Patrick, du bist seit 2015 auch Kolumnist, unter anderem bei dem Radioprogramm Mettet Oog op Morgen, das ich eingangs schon erwähnt habe. Das ist nun ein ganz anderes Metier als eine Kabarettvorstellung auf der Bühne. Geht man da textlich anders vor und wie sind die Reaktionen der Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja klar, das ist wirklich etwas anderes. Ich höre natürlich die Reaktion von meinem Publikum nicht. Das ist interessant. So, ich muss auch.
Aber vielleicht gibt es, sagen wir mal, in der Presse Reaktionen oder vielleicht mal ja, eine E-Mail da.
Natürlich, nein, aber ich meine im Moment. Ah, also ja, wenn, okay. wenn ich beim Radiostudio ja, sitze, dann muss ich etwas machen. Was
da ist kein Publikum.
Ne? Ja, also was ohne die Lach auch noch lustig ist. Und es ist auch noch, dieses Programm ist von der NOS, das ist unsere Nachrichtenrundfunk in den Niederlanden. So, es muss auch ein bisschen objektiv sein. Ne? Ich kann nicht so meine, ich arbeite auch für eine andere Rundfunk, BNNVARA, das ist eine sozialistische Rundfunk. Dann kann ich ein bisschen mehr meine Meinung geben. Mhm. Das ist beide anders, aber die Reaktionen sind gut. Und was ich immer mache, ich liebe Radio, so ich mache Ausschnitte von Aussprachen von Politikern und darüber mache ich dann Witze. Mhm. Und es gibt nicht so viele Leute, die das tun und können. So deswegen arbeite ich auch jetzt schon, glaube ich, vor 10 Jahren oder etwas bei diesem, bei diesem Radioprogramm.
Mhm. Ja. Schön. Wir sind nun im Rahmen unseres Podcasts gar nicht in der Lage, alle deine Programme oder auch sonstige Aktivitäten, das ist zu viel. Du bist auch als Dokumentarfilmer sehr aktiv. Aber wir müssen unbedingt über dein deutschsprachiges Programm noch unterhalten. Es trägt das neue Programm oder einer der neuen Programme. Es trägt den Titel Der fliehende Holländer. Das klingt so wie der fliegende Holländer, das ist wahrscheinlich eine Reminiszenz daran.
Sicher, ja.
Und das geht am 4. und 5. Dezember im Komödchen in Düsseldorf in Premiere. Worum geht es da?
Ja, du hast erstmal recht, dass es auch mit der fliegende Holländer zu tun hat. Du hattest viel geschrieben über das Narrenschiff.
Habe ich auch noch darüber nachgedacht,
natürlich. So, eigentlich, der fliegende Holländer war ein steuerloses Schiff. Und Heinrich Heine und Richard Wagner haben die Liebe dazu gefügt. So, die sagen dann, wenn der Kapitän bedingungslose Liebe finden würde, dann ist diese Fluch von diesem verfluchten Schiff ist dann weg. Und das ist mein Metaphern eigentlich, dass ich sage, so, die Welt ist auch ein bisschen steuerlos geworden. Aber wenn wir einander finden, dann wird der Welt hin, dann wird der Fluch auf diese Welt und alle die Situation, die hier gibt, wird vielleicht auch gebrochen werden. Es dreht sich mehr um, ich bin jetzt mehrere Jahre unterwegs in Deutschland, so es dreht sich jetzt um meine Erfahrungen, jetzt ich lange in Deutschland bin, was ist mir aufgefallen und es dreht mir da auch um, dass ich denke, dass wir noch viel mehr zusammenarbeiten müssen und ich habe viel Angst, in den Niederlanden spreche junge Leute kein Deutsch mehr, wir gucken kein deutsches Fernsehen an, in Deutschland gibt es auch Nationalparteien, die gegen die Europäische Union sind, gegen Zusammenarbeit mit anderen Ländern, gibt jetzt Grenzkontrolle, so ich habe Angst, dass wir mehr und mehr uns zurückziehen in unser eigenes Land und dann verlieren wir das in der Welt, weil es gibt autokratische Führer in der Welt, die das fantastisch finden, wenn Europa aufgeteilt wird. Und das ist dann so ein gesellschaftliches Thema, das da unterliegt und weiter gibt es ja extrem viele Witze über Steueresse und alles, was
das heißt, die fliehende Holländer, sie müssen einfach wieder sichtbar sein, die Niederländer, und sie müssen sich vielleicht auch engagieren in der Welt, damit sie sichtbar sind.
Ja, und wir flüchten jetzt oft in Eskapismus und diese Flucht, die will ich gerne brechen, weil ich glaube, wir müssen uns engagieren miteinander.
Ja, ja, wir dürfen sehr gespannt sein, vor allem die Niederländer dürfen sehr gespannt sein, die so wie ich in Deutschland leben, also alle müssen hin, das ist völlig klar. Hören wir noch eine Aufnahme.
Ich bin schon mein ganzes Leben gewisserweise auf der Flucht. Vor meiner Angst, vor Bedrohung, vor Stress und meiner Sucht. Vor orangener Gefahr, vor grün und gelb und rot und vor dem Tod. Ich bin auf der ganzen Erde herumgewandert auf der Jagd nach einem Heim, einem Standort, dem Platz, der sicher macht. Nur ein Ort, wo alles ist, das fand ich sicher nicht. Doch, Birgit, ich fand dich. Nur du sprachst nicht meine Sprache, dus ich konnte nicht verstehen. Bis ich hörte, je bent welkom, en toen kwam ik er snel aan. Und wenn ich unruhig bin, dann sagst du stets zu mir: Ach Patrick, ach bleib doch hier, ich fühle mich grenzenlos zu Hause, grenzenlos zu Hause, grenzenlos zu Hause bei dir. Ich fühle mich grenzenlos zu Hause, grenzenlos zu Hause, grenzenlos zu Hause bei dir. So was brauche ich mehr als dieses, die Unterschiede sind so klein. Und wenn wir uns nicht verstehen, ach, lasst uns denn sprachlos sein. Und wenn du unruhig bist, dann sage ich zu dir: Keine Angst, es gibt ein Wir. Ich fühle mich grenzenlos zu Hause, grenzenlos zu Hause, grenzenlos zu Hause bei dir. Ich fühle mich grenzenlos zu Hause, grenzenlos zu Hause, grenzenlos zu Hause bei dir. Ich fühle mich grenzenlos zu Hause, grenzenlos zu Hause, grenzenlos zu Hause bei dir. Grenzenlos vertrouwen, grenzenlos vertrouwen, grenzenlos vertrouwen bij jou.
Patrick, unsere Zeit ist um. Ganz herzlichen Dank, dass du für dieses Interview zur Verfügung standst. Viel Erfolg in den Niederlanden und vor allem viel Erfolg hierzulande in Deutschland. Hast du noch eine Mitteilung für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Naja, danke für die Aufmerksamkeit natürlich. Komm zu Komödchen, auch zu Komödchen Late Night, weil ich moderiere ein Talkshow dort. Da habe ich immer niederländische Gäste und deutsche Gäste zusammen. Und du, vielen Dank, Luke.
Gerne.
Große Ehre.
Gerne.
In diese Podcast-Reihe.
Schön, dass wir bei dir sein durften. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit Sicherheit hat es euch gefallen. Wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt: Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.